gute Gründe für den christlichen Glauben. Und wir wollten in dieser Predigtreihe einfach mal gucken, was gibt es für Dinge, Ansichten, Meinungen innerhalb des christlichen Glaubens, die eigentlich sehr wertvoll sind und die wir vielleicht wahrnehmen, vielleicht aber auch noch gar nicht wahrgenommen haben. Und heute ist das Thema der wertvolle Mensch. Und ich muss sagen, ich fand die Idee total gut, darüber zu predigen, habe aber dann festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, weil es erstmal grundlegend zwei Komponenten gibt. Es gibt eine weltanschauliche Komponente und es gibt eine emotionale Komponente. Und man könnte im Grunde genommen über beide Parts jeweils eine eigene Gottesdienstreihe machen. Und deswegen eier ich so ein bisschen hinterher und bin bis auf den jetzigen Moment auch noch nicht so ganz zufrieden mit meiner Predigt, weil ich das Gefühl habe, dass beides nicht wirklich richtig zum Zuge kommt. Das Zweite ist, ich versuche immer eine Predigt aufzubauen anhand von einer Bibelstelle. Aber wenn es natürlich um weltanschauliche Fragen geht, ist es das natürlich schwierig, das an einer einzigen Bibelstelle festzumachen, weil es natürlich eine Weltanschauung viele unterschiedliche Aspekte hat und deswegen natürlich auch an verschiedenen Stellen in der Bibel zum Tragen kommt. Deswegen werde ich in dem Part, wo es um den weltanschaulichen Teil geht, euch so ein bisschen durch die Bibel jagen, habe aber nur ein einziges kleines Bibelstückchen raus für den Beamer geschnitten, was ich dann sage, wenn ihr das zeigen sollt. Ha, noch nicht. Weil ich denke, in dieser Aussage steckt dann sozusagen all das drin, was danach kommt. Okay, und jetzt also kommt als erstes der weltanschauliche Teil. In dem Psalm, den wir eben gebetet haben, gibt es eine interessante Spannung. Einerseits das Begreifen, wie groß das Universum ist. Wobei, wenn man in den Urtext reingeht, ist da das Universum noch gar nicht so groß, sondern die Sterne sind Lampen, die an dieser Glocke, die über die Erde gestülpt ist, befestigt werden. Also diese gigantischen Dimensionen des Weltalls, wie wir sie haben, und dass wir noch viel verschwindend kleiner und unbedeutender sind, als sich der antike Mensch das je hätte vorstellen können, das ist in diesem Psalm nicht berücksichtigt. Aber es heißt, wie klein ist der Mensch und wie unbedeutend angesichts der Größe der Welt. Und dazu muss man sagen, die Welt war zur Zeit des Psalm 8 kleiner, in dem Sinne, dass es weniger Menschen gab und viel mehr Platz gab. Und da war der Mensch klein und unbedeutend. Und auf der anderen Seite sagt der Psalm, und trotzdem sind wir so wichtig. Hältst du uns für so wichtig? Und deswegen wollen wir jetzt mal gucken, als erstes, was sagt eigentlich das christlich-jüdische Weltbild über den Wert, über die Bedeutung des Menschen? Und das meiste und ausdrücklichste, was wir finden, steckt in dem Schöpfungsbericht drin. Und da lese ich mal ein Stückchen vor. Ihr kennt das sicherlich auch. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann sprach Gott, hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten, euch sollen sie zur Nahrung dienen. Das ist jetzt erstmal ein Ende an dieser Stelle, was Vegetarier freuen sollte. Habt ihr gemerkt, was da stand? Alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten, euch sollen sie zur Nahrung dienen. Da ist nichts von Steak die Rede. Aber das ist vor dem Sündenfall. Aber egal, manche Vegetarier argumentieren so und sagen, wenn du wirklich Christ sein willst, darfst du kein Fleisch essen. Müsst ihr jetzt selber wissen, ich fand es nur interessant, irgendwie, dass es jetzt heute in der Predigt vorkam. Okay, egal. Was aber viel, viel wichtiger ist, und ich hoffe euch nicht die Vegetariernummer, sondern das andere bleibt euch, ist, dass es heißt, Gott war die Vorlage für uns Menschen. Abbild. Ein Abbild ist ja ein Bild, was von einem anderen Bild genommen worden ist. Es ist nicht das Original, aber es gibt eindeutige Beziehungen, eindeutige, bewusst gewollte Ähnlichkeiten. Anders als die Tiere, die Teil des Systems sind, Teil des biologischen Gleichgewichts sind, wird gesagt, dass der Mensch gegenüber den Tieren und Pflanzen etwas Besonderes hat. Er ist das Abbild Gottes und er soll über diese Welt herrschen. Jetzt ist die Frage, was genau bedeutet herrschen? Und da gibt es einige Leute, die sagen, das ist das Problem der christlich-jüdischen Religion, die sind im Grunde genommen für die ganze Umweltverschmutzung zuständig und daran schuld, weil nämlich da herrschen steht und wir Menschen haben daraus gemacht, dann können wir mit der ganzen Erde machen, was wir wollen. Ich persönlich glaube das nicht, sondern ich glaube, wir sind gierig und wollen immer mehr. Egal, ob wir Christen, Juden oder irgendeiner anderen monotheistischen oder sonst welchen Religionen oder Weltanschauungen angehören. Und wenn man genauer hinguckt, dann ist es ja so, dass Herrschen erstmal ein neutraler Ausdruck ist. Herrschen heißt ja noch nicht ausnutzen, missbrauchen und fertig machen, sondern Herrschen bedeutet eigentlich nur Chef sein. Und Chef sein bedeutet ja nicht automatisch ein fieser Möb sein, sondern Chef sein kann ja auch bedeuten, im positiven Sinne Verantwortung übernehmen. Und wenn wir genauer gucken, dann heißt es im zweiten Schöpfungsbericht, Gott der Herr nahm also den Menschen, setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Da wird also ganz deutlich, dass dieses Verantwortung übernehmen für die Erde, herrschen für diese Erde, nicht ein Ausnutzen und Missbrauchen ist, sondern dass es darum geht, etwas zu pflegen. Etwas zwar zu benutzen, aber in gutem Sinne zu benutzen. Ein Gärtner bebaut. Er rottet nicht aus, wenn er auf lange Sicht von seinem Garten leben will. Und jetzt könntest du mal diesen einen Bibelvers nehmen, der für mich die Summe ist. Also das ist die Grundaussage. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Das heißt, es wird nochmal wiederholt. Es wird nochmal dadurch deutlich gemacht, das ist wirklich so gemeint. Und dann heißt es, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, der Mensch als Mann und Frau ist Abbild Gottes. Es gibt da kein Wertegefälle zwischen, er schuf den Mann als Abbild Gottes und die Frau kam dann nochmal so danach. Aber auch nicht, die Frau ist das Update, Mann 2.0, man nennt es Frau. All die Fehler, die im Mann drinstecken, sind bei der Frau nicht mehr gemacht worden. Sondern da steckt drin, er schuf den Menschen nach seinem Abbild, als Mann und Frau schuf er sie. Also eigentlich steht für mich da drin, es soll nicht die eine Geschlechtlichkeit über die andere Geschlechtlichkeit herrschen. Interessanterweise gibt es ja so mancherlei Bibelstellen, gerade auch im Neuen Testament, wo gesagt wird, die Frau soll dem Mann untertan sein, die Frau soll mal einen Mund halten im Gottesdienst und so. Aber wie sieht das im Schöpfungsbericht aus? Es gibt eine ganz interessante Stelle, nämlich nach dem Sündenfall, also als nicht mehr die Sachen so sind, wie Gott es beabsichtigt hatte, sondern in eine ganz andere Richtung laufen. Dort heißt es, zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du die Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, aber der wird über dich herrschen. Das ist ein Fluch. Das ist eine Strafe. Es ist nicht das, was Gott gesagt hat, so soll es in dieser Schöpfung sein, sondern das ist eine Folge des Sündenfalls. So wie er bei dem Mann sagt, du musst unter großen harten Arbeiten, den Acker bestellen und es wird Disteln und Gestrüpp wird wachsen, so wird für beide das Leben schwer. Das heißt, diese Einteilung in Männer und Frauen und eine Sorte herrscht über die andere, ist nicht in der Schöpfung, in dem, was wir als Menschen sind, verankert, sondern es wird beschrieben als eine Folge des Sündenfalls. Es ist nicht von Gott beabsichtigt. Von Gott her beabsichtigt ist, wir sind das Abbild Gottes. Als Abbild Gottes schuf er uns und er schuf uns als Mann und Frau. Unterschiedliche Rassen, die unterschiedliche Werte haben, nicht zu finden. Denn Adam ist nicht einfach nur ein Name, Adam heißt Erdling. Man kann sich vorstellen, wie Außerirdische sich den Adam angeguckt haben und sagen, Erdling. Also Adam ist der Erdling, das heißt der, der auf dieser Erde lebt. Die Gattung, die intelligente Spezies, die hier auf der Erde lebt. Und ich denke mal, für Außerirdische ist es vollkommen egal, ob sie Erdlinge fangen in gelblicher Farbe, in schwarzer Farbe, in weißer Farbe, mit roten Haaren, mit gelben Haaren, mit schwarzen Haaren. Die machen mit allen diesen schrecklichen Experimente, weil die wollen die Gattung Mensch untersuchen. Also es gibt keine Unterschiede. Es geht nicht um irgendwelche Wertigkeiten, irgendwelcher Rassen oder Zugehörigkeiten. Das ist alles nicht drin, weil Abraham ist vielleicht der Stammvater der Israeliten, aber Adam ist der Stammvater aller Menschen. Adam und Eva sind der Staat der Menschen, der Menschheit, aller Menschen, die hier so rumlaufen. Egal wer und wie auch immer. Das heißt, diese Aussage, die hier steht, dass wir als Menschen ein Abbild Gottes sind, bezieht sich auf alle Menschen, egal welches Geschlecht sie haben, egal welche Rasse sie haben, egal welche spezifischen Merkmale sie haben, es ist beliebig, weil wir alle sind Erdlinge. Wir sind die Gattung, die auf der Erde lebt. Das wird im Alten Testament an der einen oder anderen Stelle auch angedeutet, auch wenn das Alte Testament einen Blick auf das Volk Israel hat. Es gibt eine Stelle, und ich hätte sie euch gerne vorgelesen, ich habe sie echt nicht gefunden irgendwie. Ich weiß nicht, meine Bibelkenntnis irgendwie wird langsam schlechter. Es gibt eine Stelle, wo es heißt, dass die, die nicht zum Volk Israel gehören, die aber trotzdem sich auf die Suche nach Gott machen, dass Gott sie liebend gerne aufnimmt und dass er sie von Herzen mag und sie wichtig sind, unabhängig davon, ob sie zum auserwählten Volk gehören oder nicht. Und dass die, die kastriert sind, also ihre Männlichkeit verloren haben, das waren Menschen, die normalerweise nach den Kultregeln der Israeliten nicht am Gottesdienst teilnehmen durften und draußen stehen mussten. Dass auch die, wenn sie nach Gott suchen, natürlich zu Gott kommen können, so wie alle anderen auch. Das heißt also, was man aus dieser Aussage sehen kann, auch alle Menschen, die aus welchen Gründen auch immer von uns Menschen gesehen werden, als ihr müsst draußen bleiben, wenn sie nach Gott suchen, sind sie natürlich eingeladen zu Gott. Und Gott freut sich über sie. Daran wird nochmal deutlich, dass da ein weiter Blick herrscht eigentlich darüber, dass Gott alle Menschen will. Und das wird dann natürlich auch ganz deutlich im Evangelium, wo Jesus uns Christen schickt in alle Welt. Die Würde des Menschen wird dann ersichtlich darin, dass es bestimmte Gebote gibt, die nur Sinn machen, wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch wertvoll ist und kostbar ist. Wenn ein Mensch ein Wegwerfartikel ist, kannst du ihn benutzen, wie du willst. Aber wenn ein Mensch etwas Kostbares ist, wenn ihm ein Wert innewohnt, egal wo und wie er ist, dann kannst du ihn nicht einfach so benutzen, wie du willst. Und zum Beispiel heißt es im 5. Buch Mose, zu strafen, und in der damaligen Zeit hat man hauptsächlich körperliche Strafen benutzt, was daran liegt, dass man als Halbnomaden schwierig Leute ins Gefängnis stecken kann. Weil was für eine Art von Zelt soll das sein, das ausbruchsicher ist? Deswegen musste man körperliche Strafen nehmen. 40 Schläge darfst du ihm geben, mehr nicht. Sonst könnte dein Bruder, wenn man ihn darüber hinaus noch viele Schläge gibt, in deinen Augen entehrt werden. Das heißt, in diesem Gebot steckt drin die Sicht, es muss eine Strafe gehen, diese Strafe ist schmerzhaft, aber der Mensch soll nicht entehrt werden. Das heißt, er soll nicht in eine Situation gebracht werden, in der er sich selber nicht mehr als Mensch wahrnimmt. Ist Folter verträglich hiermit? Oder ist Folter nicht gerade ein Zweck, um Menschen zu entmenschlichen und ihnen deutlich zu machen, ich breche deinen Willen? Ist den Willen eines Menschen zu brechen nicht gerade das, ihm seine Würde zu nehmen? Funktioniert Menschenbrechen nicht darüber, dass man ihnen die Würde abnimmt? Meiner Meinung nach steckt hier drin, als Christen können wir nicht foltern, weil wir überschreiten die Grenze, dass ein Mensch eine Würde hat, die wir als Menschen ihm nicht nehmen dürfen. Wir dürfen ihn nicht als etwas Wertloses machen. Die
Wertigkeit des Menschen wird auch darin deutlich, dass seine Arbeit wertgeschätzt werden soll. So schreibt Paulus mit Verweis auf das Alte Testament. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Dahinter steht das Bild der Tagelöhner. Das heißt, ein Tagelöhner muss an einem Tag wirklich so viel verdienen können, dass er davon auch leben kann. Wie sieht das mit unseren Löhnen in unserer Welt aus? Nehmen wir da den Wert des Menschen ernst? Sind Menschen heute überall auf der Welt das wert, dass sie davon leben können? Oder gibt es nicht ganz viele Menschen, die, obwohl sie sich abrackern ohne Ende, sie eigentlich nicht würdevoll und angemessen davon leben können? Auch da können wir sehen, dass die Gesetzgebung des Alten Testamentes in sich schon trägt, der Mensch ist etwas wert, der Mensch ist kostbar und deswegen muss dieser Wert geschützt werden. Und das Alte Testament ist ein sehr praktisch ausgelegtes Buch und deswegen wird es weniger über philosophische Fragen verhandelt, sondern mehr über alltägliche. Und das wären zwei alltägliche Folgen. Wir dürfen nicht den Willen von Menschen brechen, sondern wir müssen den Willen von Menschen respektieren, sie wertschätzen. Und wir müssen sie so wertschätzen, dass wir ihnen Lebensumstände geben, in denen sie angemessen leben können. Okay, das war ein kleiner Einblick in ein kleiner Versuch zu überlegen, wie wertvoll sind wir Menschen. Jetzt möchte ich euch einen zweiten Gedanken mitgeben, der auch noch sehr theoretisch ist, aber eigentlich auch wiederum ganz praktisch. Nämlich, was ist jetzt das Besondere an uns Menschen, was uns so besonders macht, was uns Gott ähnlich macht. Das Besondere, was uns Menschen ausmacht, ist eine Sache, die so alltäglich ist, dass wir sie wahrscheinlich gar nicht mehr wahrnehmen. Und wenn ich das jetzt sage, werdet ihr vielleicht sagen, also so etwas Langweiliges habe ich schon lange nicht mehr in einer Predigt gehört. Aber das liegt daran, dass es eine Grundbedingung unserer Existenz ist und wir sie deswegen gar nicht wahrnehmen. Von Gott heißt es, er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist so im Schöpfungsbericht die Geschichte. Und da fragt man sich, ist Gott jetzt ein Zauberer oder hat er einen geheimen Lichtschalter oder was soll das? Es gibt auch Leute, die eine riesige Theologie daraus machen, indem sie sagen, ja, das ist das wirkkräftige Wort Gottes. Das Wort Gottes wirkt und dann passiert etwas. Und daran kann man den Unterschied sehen, wir Menschen reden den ganzen Tag und nichts passiert. Aber zu wem spricht Gott eigentlich da? Weil die Erde war wüst und leer, also es gab das Universum eigentlich noch gar nicht richtig. Zu wem spricht Gott also und sagt, es werde Licht? Zum Licht kann er es ja nicht sagen, weil es war ja noch gar nicht. Ich finde, er spricht zu sich selbst. Er guckt sich den ganzen Schlamassel an, so diese Ursuppe, die, was weiß ich, undefiniert ist, und denkt sich, ja, Licht wäre nicht schlecht, es werde Licht. Und dann kommt das Licht. Und an dieser Stelle, und jetzt bitte ich um das Bild, die nächste Folie, an dieser Stelle berühren wir und Gott uns. Aber nur einen ganz kleinen Titsch, nur mit dem Zeigefinger. Aber wir berühren uns. Es gibt eine wesentliche Gemeinsamkeit zwischen Gott und uns. Gerade in dieser Stelle. Auch wir können uns sagen, ich stehe heute Morgen auf. Und siehe da, ihr seid aufgestanden. Es ist nicht dieses wunderwirksame Wort Gottes, aber es ist so. Das, was in dieser Welt bewegt wird, wird von Menschen bewegt, die gewollt haben. Eine Idee, die keiner will, wird auch nicht geschehen. Sondern was immer du tust, es hängt davon ab, wollen Leute es wirklich und dann wird es getan, wollen Leute es nicht. Dann wird es nicht getan, dann bleibt es liegen. Du kannst zum Beispiel sagen, die Kinderzimmer müssten mal aufgeräumt werden. Theoretisch wird dir auch jeder zustimmen. Allein der Wille fehlt und deswegen geschieht es nicht. Oder ich räume den Keller auf. Okay, viele Leute werden sich denken, ja, könnte ich auch mal machen. Keller aufräumen, super Idee. Warum passiert es nicht? Warum sieht der Keller seit 3 Jahren schon so aus? weil wir es nicht wirklich wollen. Erst dann, wenn wir es wollen oder wenn unserem Willen nachgeholfen wird und wir gewollt werden, erst dann geschieht es. Und das ist der Punkt, wo wir und Gott uns berühren. Wir verändern was in dieser Welt. Was wir in dieser Welt tun, ist getan. Und das sogar im Guten wie im Schlechten. Wenn wir etwas Dummes machen, kommt nicht Gott und radiert das sofort aus, weil er sagt, nee, das hatte ich eigentlich nicht geplant, sondern wir haben eine Bedeutung in dieser Welt, weil wir Dinge tun können und diese Dinge sind getan dann. Und wenn wir etwas Gutes getan haben, dann wirkt sich diese gute Sache aus. Und wenn wir etwas Schlechtes getan haben, wirkt sich diese Sache auch aus. Aber was wir tun, ist relevant in dieser Welt. Und damit berühren wir uns ein ganz klein bisschen mit Gott, der auch relevant ist in dieser Welt. Es ist bei uns ein bisschen komplizierter. Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Wir sagen, der Keller sollte aufgeräumt werden und dann müssen wir die Ärmel hochkrempeln und runtergehen. Cooler wäre es natürlich, wenn wir sagen würden, der Keller werde aufgeräumt und die Sache hat sich erledigt. Okay, es ist klar. Aber deswegen habe ich auch gesagt, da ist ja nur eine Ähnlichkeit. Ne? Schön wäre das andere, aber das ist so. Vielleicht klappt das ja dann mit den Computern, aber das glaube ich nicht, dass die Roboter, oder wer weiß, vielleicht, na egal, whatever. Das bedeutet, dass der Wert des Menschen, das Besondere von uns Menschen, die Gottähnlichkeit, die wir haben, die wir von Gott bekommen haben, die ist, wir können diese Welt verändern, formen, prägen. Und was wir in dieser Welt verändern, formen und prägen, das wird auch geschehen und das bleibt auch geschehen. Das bedeutet, wenn wir uns auf uns selbst zurückziehen und zu einem Couch-Potato werden, dann ignorieren wir die Würde, die Gott uns in unserem Leben gegeben hat. Den Wert, den Gott uns gegeben hat. Und wir leben in einer Welt, in der wir als Konsumenten großgezogen werden. Als Konsumenten, die alles kriegen und denen versprochen wird, mit den Sachen, die du konsumierst, wirst du wertvoll. Aber das ist eine hundertprozentige Verarsche. Du wirst nicht wertvoll durch das, was du konsumierst. Und wenn man ganz realistisch sein Leben anguckt, dann merkt man das auch. Eine 5.000 Euro Rolex oder eine 100.000 Euro Glitzerhandy macht dich nicht zu einem wertvollen Mitglied dieser Gesellschaft. Weil mit so einem Glitzerhandy bewegst du ja nichts in dieser Welt. Außer vielleicht Geld und irgendjemand, der darüber lacht, dass es tatsächlich einen Deppen gab, der sich so ein Ding gekauft hat. Aber wir leben in einer Welt, in der uns propagiert wird, wenn du konsumierst, wenn du dir die Dinge nimmst, dir geben lässt, die andere für dich gemacht haben, dann wirst du wertvoll, dann wirst du wichtig, dann bist du toll, ist genau das Gegenteil von dem, was Gott uns eigentlich in die Wiege, in das Menschsein hineingelegt hat. Gott hat in unser Menschsein hineingelegt, du kannst in dieser Welt was bewegen, du kannst was tun, du bist wichtig. Nicht, wir können dich wichtig machen, wenn du dieses oder jenes, sondern du bist wichtig, weil du etwas bewegen kannst. Damit will ich nicht sagen, dass zwanghafte Machertypen die besten Menschen sind, sondern damit will ich nur sagen, dass es die Würde, der Wert des Menschseins ist, dass wir etwas in dieser Welt tun können. Und Menschen, die kein Vertrauen in ihr eigenes Handeln haben, die nicht das Gefühl haben, dass das, was sie machen, irgendetwas bewegt. Ich glaube, das nennt sich heute Selbstwirksamkeit. Das ist so ein cooles Wort irgendwie. Habe ich neulich erst kennengelernt, aber ich finde, das ist ein ziemlich cooles Wort. Also Menschen, die nicht an eine Selbstwirksamkeit glauben, das heißt, die nicht das Gefühl haben, ob ich da bin oder nicht, macht einen Unterschied oder ob ich etwas tue oder nicht, macht einen Unterschied, sondern die das Gefühl haben, nee, es ist eigentlich egal, keiner merkt es, keiner will es wissen und egal, was ich mache, es kommt sowieso immer das Gleiche dabei raus. Menschen, die dieses Gefühl haben, werden im Grunde genommen krank und depressiv oder haben die Tendenz dazu, weil da nämlich ihnen das fehlt, was sie eigentlich zum Menschsein brauchen, nämlich das Gefühl, ich bin wirksam in dieser Welt. Ich kann dieser Welt etwas geben. Und wenn das aus welchen Gründen auch immer Menschen genommen wird, dann spüren sie das schmerzhaft. Das ist so wie ein Zahn, der nicht ausgehärtet ist. Da nagt es dauernd dran und irgendwann hast du so ein Loch drin und das entzündet sich und das kann wehtun. Und deswegen ist es für uns Menschen wichtig. Und ich möchte euch bitten, dass wir einen Moment jetzt Stille machen und dann gibt es noch einen letzten Teil in dieser Predigt. Und dass ihr euch einfach mal einen Moment Zeit nehmt und überlegt, wer bin ich im Sinne von, was kann ich eigentlich meinen Menschen um mich herum geben? Ohne Leistungsdruck. Denkt nicht an irgendwie herausragende Sachen wie ich rette die Welt oder so oder ich senke das Weltklima um ein Grad, sondern denkt in realistischen Bezügen. Aber was könnt ihr den Menschen um euch herum geben? Okay. Jetzt kommt mein vorletzter Punkt und der heißt die anderen. Es ist tatsächlich so, dass nicht nur wir Abbild Gottes sind, sondern die anderen auch. Also zum Beispiel die, die euch auf den Keks gehen, die ihr sehr unangenehm findet, von denen ihr denkt, wenn es sie nicht gäbe, wäre die Welt ein besserer Ort. Es ist tatsächlich so, auch für die gilt das Gleiche. Und das ist auch eine Banalität, aber ich glaube, es ist für jeglichen Umgang von Menschen miteinander grundlegend wichtig zu sehen, dass nicht nur ich ein wertvoller Mensch Gottes bin, sondern alle anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht könnte man das wissenschaftlich belegen, vielleicht wäre die Tat auch zu groß. Aber ich glaube, letzten Endes, gewalttätige Konflikte, die ausufern, basieren meiner Meinung nach auch auf der Idee, den anderen kann ich es antun, sie sind nicht so viel wert wie ich. Mit ihnen kann man es machen. Schlimme Dinge, die Menschen anderen Menschen antun, können sie deswegen antun, weil sie vorher in ihren Gedanken die anderen entmenschlichen, ihres Wertes berauben. Und dann, wenn sie irgendetwas anderes sind, Untermenschen, Feinde, wandelndes Fleisch, was auch immer, dann kann man diesen Menschen das antun, von dem hinterher Außenstehende sagen, wie konnte so etwas passieren? Und von daher ist jede Art von Rhetorik, in der Menschen ihres Wertes, ihrer Würde beraubt werden, ist eine Vorbereitung, bewusst oder unbewusst, auf gewalttätiges Handeln. Und es ist wichtig für unser eigenes Denken, das zu sehen. Und auch zu sehen, wenn andere Menschen so reden über andere Menschen, dass wir das eigentlich nicht unwidersprochen geschehen lassen können. Warum ist es im Internet so leicht, Leute vollkommen runterzusauen? Weil man nicht die Person, den Menschen vor sich hat, sondern erstmal nur eine virtuelle Darstellung der Person. Deswegen fallen so viele Hemmungen. Aber dahinter steht ja letzten Endes auch eine Person, die das alles tragen muss. Wir leben in einer Welt, in der es nochmal auf eine ganz neue Art und Weise Mechanismen gibt, die es vorher noch nicht gegeben hat, mit denen man Menschen entmenschlichen kann, ihnen die Würde des Abbild Gottesseins nehmen kann. Und es ist noch nicht ganz klar, wie sich diese Folgen auswirken. Aber ich glaube, wir müssen als Christen sehen, wo immer wir hinkommen, Menschen sind ein Abbild Gottes, egal ob sie nett und toll sind oder ob sie die letzten Säcke sind. Und wir müssen versuchen, diese Menschen so wahrzunehmen. Und wir haben eigentlich auch den Auftrag, einzuschreiten dort, wo das nicht der Fall ist, sondern wo andere Menschen Menschen entmenschlichen. Mein letzter Gedanke, und jetzt kannst du noch mal einen weitergeben. Ja, das ist echt der bekannteste Bibelvers, und immer dann, wenn einem Pfarrer nichts einfällt, dann kann man einfach Johannes 3,16 zitieren, weil das passt immer irgendwie und das ist auch voll wahr und so, und das ganze Evangelium ist drin und eigentlich braucht man gar nichts mehr zu sagen. Bis jetzt war meine Predigt eine relative Predigt, die viel mit Machen zu tun hat. Und vielleicht gibt es jetzt Leute, die sagen, ja super, ich nehme mich auch so wahr, ich kann ja auch viel und ich bin ja auch toll. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, ja, Mist, ne, bei mir ist das so, ich kann ja eigentlich gar nichts Richtiges. Und eben als ich mir überlegen sollte, was könnte ich für die Welt tun, da habe ich nur gedacht, woanders hingehen, wo mich keiner sieht oder so. Oder was weiß ich. Vielleicht habt ihr ganz lange gebraucht, bis euch was eingefallen ist. Vielleicht ist euch nichts eingefallen. Das Besondere ist, dass Gott uns die Freiheit gegeben hat, etwas in dieser Welt zu tun, und es kann sowohl das Gute wie das Böse sein. Aber es ist nicht so, dass Gott uns einfach dann aussortiert und die Guten behält und die Bösen wegnimmt, weil dann würde ihm nicht mehr viel übrig bleiben. Sondern letzten Endes steckt unser Wert, weil so viel von dieser tollen Fähigkeit, das etwas zu tun in dieser Welt, schief läuft, steckt ein großer Teil des Wertes des Menschen darin, dass es heißt, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Das heißt, Gott hat uns nicht nur die Würde gegeben und den Wert gegeben, ihr könnt etwas in dieser Welt tun, sondern dann, wenn sich rausstellt, so doll war das gar nicht, was wir getan haben, dann steht die Liebe Gottes und die Wertschätzung Gottes immer noch hinter uns. Und das wird deutlich in Jesus Christus. Das wird deutlich darin, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, dass Gott sich zu einem Menschen gemacht hat, um sozusagen uns seine Liebe zu geben, egal was wir getan haben. Und von daher ist also der Wert des Menschen, den wir bekommen haben, dadurch, dass wir in dieser Welt etwas tun können, dadurch, dass wir in dieser Welt etwas bewirken können, wird aufrechterhalten, auch in Situationen, wo wir sozusagen versagt haben. Und wenn du das Gefühl hast, ja, ich würde gerne auch wertvoll sein, aber ich vergeige immer die Sachen, dann ist das der Satz, der dir sagt, aber auch das ist noch nicht mal schlimm. Denn Gott tritt auch für die Sachen ein, die nicht gelungen sind. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. O Herr, unser Herrscher, du hast uns wunderbar geschaffen. Und wir sind tatsächlich winzig klein angesichts dieser gigantischen Welt. Und wir sind tatsächlich relativ unbedeutend. Und trotzdem nimmst du jeden von uns wahr. Und das ist wirklich mehr, als wir uns eigentlich sinnvollerweise vorstellen können. Und wir möchten dich bitten, dass du uns das mit unserem Verstand begreifen lässt, dass Menschen wertvoll sind. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in den alltäglichen Begegnungen das zu sehen, Menschen mit diesem Blick zu sehen. Und du siehst, es gibt auch eine emotionale Komponente da drin. Unser Gefühl, auch wenn unser Verstand manchmal sagt, ja, diese Predigt war sinnvoll, ich bin wertvoll, Unser Gefühl schreit vielleicht manchmal genau das Gegenteil. Unsere Erinnerungen können uns an so viele Dinge erinnern, wo wir uns so nicht gefühlt haben, wo andere uns nicht so gesehen haben. Wo in uns dieser Stempel raufgedrückt wurde, du bist nichts wert. Und wir möchten dich bitten, ewiger Herrscher, dass du das in uns heilst, wo unsere Sicht von uns selbst kaputt gegangen ist. Dass du uns tröstest, da wo wir weinen könnten darüber, wie wenig wir wert sind und wie wenig wir gesehen wurden. Gott, bei dir sind alle Dinge möglich. Du sagst, es werde Licht und es ward Licht. Sprich zu uns, du bist ein wertvoller Mensch. Amen.